Ich danke dir, Detlef. Dann darf ich hiermit den zweiten Teil, den informellen Teil der Landesvorstandssitzung eröffnen. Ich begrüße euch nochmal und ganz besonders unseren Special Guest Star, der Kalle. Wenn ich den Nick richtig sehe, läuft es sich schon warm für seine Bürgermeisterkandidatur. Das Thema ist WLAN-Klage und ja, ich übergebe einfach mal an Kalle.
Ja, das du hast tatsächlich das Kürzel richtig erkannt. Das liegt allerdings daran, dass der Nick die Registrierung so alt ist, dass ich damals Bürgermeisterkandidat und hatte davor irgendeinen anderen Account und vergiss es. Also Bürgermeister ist erstmal wieder eine Weile gestorben. Aktuell steht der Bundestag an. Genau, soll ich gleich einfach so richtig loslegen oder will noch jemand gleich von zu Beginn irgendwas, wollt ihr, dass ich irgendwas bestimmt mit was Bestimmten starte? Habt ihr alle ungefähr den gleichen Sachstand oder sonst würde ich jetzt einfach ganz kurz damit anfangen, was so in drei Sätzen, was der EuGH gesagt hat und dann was daraufhin das LG München gesagt hat und das wäre dann so das, was ich erzählen wollen würde.
Ja, du hast eine Dreiviertelstunde Zeit für deinen Vortrag, also mach was draus.
Nicht, dass das Aufnahmeband irgendwann ausgeht. Nee, eine Viertelstunde werde ich sicherlich nicht brauchen. Keine Sorge, lässt sich alles recht kompakt schildern. Dann fange ich jetzt einfach an.
Schlag einfach zu, wie lange du es für nötig hältst. Prinzipiell sind hier eigentlich alle informiert, aber es ist ja für die Aufnahme, also ein bisschen Rahmen sollte auch dabei sein. Und dann halt was vor allem das Landgericht München, da haben wir noch keinen wirklichen umfassenden Stand und wie es weitergeht.
Genau, Landgericht München bin ich euch bis jetzt noch etwas schuldig geblieben, aber ich fange jetzt trotzdem mal an mit dem Urteil des EuGH oder der Beantwortung der Fragen, die das Münchner Landgericht im EuGH gestellt hat. Und ganz kurz, was der EuGH da geurteilt hat. Also positiv für uns, es sieht auch kleine Gewerbetreibende als Access Provider. Das heißt, ich oder alle anderen auch haben keine Lösch- und Sperrpflichten, da aufgrund der reinen Durchleitung von Informationen keine Kontrollmöglichkeiten über Inhalte bestehen. Außerdem besteht auch kein Anspruch auf Schadensersatz. Aber ein Anspruch auf Unterlassung kann bestehen. Weiterhin hat der EuGH gesagt, zwecks zumutbaren Maßnahmen, eine Einstellung des WLAN-Betriebs zur Verhinderung von Urheberrechtsverletzungen wäre also keine zumutbare Maßnahme, da unverhältnismäßig. Die Überwachung der Nutzer ist ein Verstoß gegen Artikel 15 der E-Commerce-Richtlinie der Europäischen. Das heißt, die Nutzer dürfen auch nicht überwacht werden. Und dann das, was leider das Schlechte aus unserer Sicht am EuGH-Urteil war, dass der EuGH die Verpflichtung zu einem Passwortschutz als verhältnismäßig ansehen kann oder unter gewissen Umständen für verhältnismäßig hält. Das war also jetzt der EuGH. Hat da derweil jemand schon mal Fragen? Offenbar nicht, das war auch nur eine Kunstpause, um einen Schluck trinken zu können. So, dann das Landgericht München. Schon mal positiv, ich bin nicht als Täter verurteilt, hat also soweit der Schilderung des Tatherganges soweit geglaubt, dass da also ein offenes WLAN war und dort bewusst Werbung mit diesem WLAN getrieben wurde. Ich bin auch nicht zu Schadensersatz verpflichtet. Aber es gibt eben einen jetzt auf Störerhaftung gestützten Unterlassungsanspruch, weil das WLAN eben offen war. Und sprich, ich bin also ganz normal, wie das schon länger üblich ist, anhand der Störerhaftung auf Unterlassung verpflichtet worden oder verklagt worden oder verurteilt worden gleich. Sprich, ich soll jetzt das besagte Musikalbum oder ich muss verhindern, dass das besagte Musikalbum irgendwie über meinen Anschluss verbreitet wird zukünftig. So, und jetzt stellt sich natürlich für uns die Frage, wie soll ich denn zukünftig Maßnahmen treffen, die wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sind, um zukünftige Urheberrechtsverletzungen zu verhindern? Aus unserer Sicht, also ich rede jetzt immer, unser ist dann immer Anwaltsteam und ich, weil letztendlich habe ich von der Materie juristisch jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Ahnung, sondern bin immer ganz erstaunt. Aus unserer Sicht gibt es keine wirksamen, verhältnismäßigen und abschränkenden Maßnahmen, wenn ich den Internetverkehr eben nicht überwachen darf und den Betrieb des WLANs jetzt nicht gänzlich einstellen will. Passwortschutz und Registrierung der Nutzer ist weder wirksam, verhältnismäßig noch abschreckend. Die Registrierung der, also erstmal die, keine Wirksamkeit, die Registrierung der Nutzer stellt keine technische Maßnahme zur Verhinderung einer Urheberrechtsverletzung dar. Nach der Registrierung kann das Internet ja auch nach wie vor genutzt werden. Der EuGH hat geurteilt, dass der Internetverkehr nicht überwacht werden darf, weshalb ein Dienstanbieter eine künftige Rechtsverletzung keinem registrierten Nutzer zuordnen kann. Dem Dienstanbieter ist nämlich nur der Zeitpunkt der Anmeldung des Nutzers bekannt, nicht jedoch, wie lange ein Nutzer das Internet tatsächlich genutzt hat. Eine Überwachung des Internetverkehrs ist nämlich verboten. Wenn jetzt dem Dienstanbieter bekannt sein sollte, welche User zum Zeitpunkt einer Rechtsverletzung aktiv das WLAN genutzt haben, ist es trotzdem nicht möglich, die Rechtsverletzung einem einzelnen Nutzer zuzuordnen, sobald nämlich mindestens zwei Nutzer im WLAN angemeldet sind. Dann bin ich nicht mehr in der Lage festzustellen, welcher dieser Nutzer die Rechtsverletzung begangen hat. Eine Überwachung des Internetverkehrs ist nämlich verboten. Eine künftige Rechtsverletzung kann somit nicht wirksam verhindert werden. Dann zwecks der fehlenden Verhältnismäßigkeit. Ich bin jetzt ein Kleingewerbetreibender. Da war so eine normale Speedport irgendwas von der Telekom gestanden zum Tatzeitpunkt. Da kann ich entweder ein Passwort draufschalten oder ich kann es WLAN offen gestalten. Aber eine Nutzerregistrierung, eine individuelle, ist mit so einem normalen Small Office, Home Office Router nicht möglich. Das heißt, ich müsste da dann mir ein System, weiß nicht, was es da alles gibt, Radioserver oder sonst was aufsetzen, was natürlich jetzt, wenn ich da normalerweise der Einzige bin, der da im Büro hockt, mit ein paar Gästen, alles unverhältnismäßig ist und einen Haufen Geld kosten würde. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass dann auch Urheberrechtsverletzungen trotzdem technisch nicht verhindert werden können dadurch. Also auch noch komplett sinnlos. Und zwecks Abschreckung, wir sind auch der Meinung, dass es keine Abschreckung darstellt. Es gab 2014 alleine ungefähr 75.000 Abmahnungen an Privathaushalte. Das heißt, in Privathaushalten werden schon solche Urheberrechtsverletzungen begangen. Warum sollte dann ein Passwortschutz oder eine Anmeldung in einem WLAN da irgendwie eine höhere Abschreckung haben? Es wird auch kaum ein Nutzer ein öffentliches WLAN mit dem Gedanken, ich lade jetzt da ein Musikalbum hoch, nutzen. Meistens passiert sowas ja tatsächlich irgendwie eher aus Versehen, weil halt im Hintergrund irgendwelche Clients noch laufen. Ansonsten kann ja auch jeder schnell mal ein VPN aufsetzen und dann ist es mir wieder nicht, oder dann ist es auch ja keine Abschreckung, dass ein Passwort oder irgendwas da ist, weil dann kriegt es wieder keiner mit, wenn da ein Urheberrechtsverstoß begangen wird. Sprich, ja, wir sind also der Meinung, dass ich gar keine Möglichkeit habe, dem irgendwie gerecht zu werden und haben deshalb Berufung eingelegt. Und sind jetzt gerade daran, die entsprechenden Schreiben zu formulieren mit den Argumenten, die das Gericht eben dann von uns hören will. Das ist jetzt so der aktuelle Stand in Kürze. Da würde ich jetzt gerne wieder unterbrechen und Fragen zulassen.
Was denkst du, wann das soweit fertig sein wird?
Also, ich glaube, die Frist ist jetzt eh schon verlängert. Also in den nächsten Wochen müssen wir das soweit alles einreichen. Und ich weiß nicht, was du unter fertig sein verstehst, aber bis dann wieder ein nächster Gerichtstermin ansteht, wird es halt wieder ewige Monate dauern.
Und was wäre, wenn, also nur mal so angenommen, du hättest da jetzt einen Freifunkrouter drin hängen gehabt, das wäre dann nicht nachweisbar gewesen? Oder wenn du dann sowas in Zukunft machen würdest, wie würde es anders sehen?
Das ist eine völlig in meinen Augen andere Geschichte. Hat jetzt mit diesem bewussten, offenen Betrieb eines WLANs, wie ich es ja gemacht habe, nichts zu tun. Also Freifunk wird da oft mit vermengt, ist aber eigentlich ja ist eine völlig andere Sache, weil es ja eigentlich meistens Privatleute sind, die diese Freifunkrouter aufgestellt haben, während es bei mir tatsächlich ja um eine gewerbliche Sache ging, bei mir im Büro. Nur deshalb zähle ich auch als Access Provider. Also jeder, der das privat macht, der hat noch weitere Probleme. Bei mir war jetzt eben ja nicht das Glück, sondern halt zumindest die Umstände, dass es eben bei mir ein gewerblicher genutzter Anschluss und gewerblich genutztes WLAN und so weiter war. Freifunk ist deshalb ja auch noch komplexer, weil ja dann auch noch der Traffic meistens über irgendwelche Vereine läuft. Das heißt, da geht es momentan ja dann sogar darum, fällt das unter Vorratsdatenspeicherung oder nicht, dann, wenn sie denn irgendwann mal käme, und so weiter und so fort. Also würde ich jetzt einfach mal davon tatsächlich völlig trennen, weil ich da auch rechtlich viel zu wenig Ahnung davon habe, was es dann da für Auswirkungen hat.
Was kann denn im schlimmsten Fall dann jetzt passieren, wenn das Gericht wieder gegen dich urteilt?
Ja, auch da bin ich kein Jurist. Ich glaube mal, viel schlimmer wie jetzt das aktuelle Urteil kann es, denke ich, nicht werden. Und das ist immerhin die positiven Aspekte habe ich schon vorgelesen vorhin oder formuliert. Wir haben halt die Hoffnung, dass die nächste Instanz einsieht, dass das eigentlich ein Schmarrn ist mit dem Passwortschutz, wenn ich dann die Nutzer nicht überwachen kann. Von daher kann ich das Passwort, wenn ich da alle Daten der Nutzer registrieren würde, zur Not per Hand auf Zettel schreibe oder sonst irgendwas, kann ich ja nicht verhindern, dass da irgendwie was hochgeladen wird. Der Passwortschutz alleine bringt nichts. Das habe ich ja vorhin auch erzählt, von wegen Wirksamkeit, Verhältnismäßigkeit, Abschreckung und so weiter und so fort, verhindert ja trotzdem nicht, dass da Urheberrechtsverstöße begangen werden. Da wollen wir natürlich hin, dass das die nächste Instanz einsieht und haben natürlich auch noch die Hoffnung, dass, wenn sich das Ganze noch weiter rauszieht, auch endlich das Telemediengesetz soweit geändert wird in Deutschland, dass diese Störerhaftung vielleicht sowieso endgültig abgeschafft wird.
Dankeschön.
Ja, ich danke dir, Kalle. Weitere Fragen?
Also, aber du bist jetzt erstmal privat so gesehen oder mit deinem Gewerbe aus dem Schneid, du musst jetzt keine Strafe zahlen oder bist auch nicht vorbestraft, deswegen ist.
Nein, das ist ein Zivilprozess. Also, und ja, Strafe in Anführungszeichen, wir haben, das Ganze zieht sich schon ein bisschen länger, auf die Abmahnung haben wir ja mit einer Klage reagiert, dann kam von der anderen Seite eine Wiederklage oder Gegenklage oder wie sich's nennt, dann hatten wir mit dem ersten Anwalt hier ein paar Probleme und noch ein Versäumnisurteil zwischen rein kassiert, das inzwischen wieder aufgehoben wurde. Jetzt habe ich die ursprüngliche Frage, glaube ich, inzwischen vergessen, aber
dir persönlich passiert jetzt aber trotzdem erstmal nichts durch das Urteil, wo schon gefällt wurde.
Genau, also ich bin, wie gesagt, da jetzt, es ist relativ preisgünstig noch, weil ich nicht zu Schadensersatz verpflichtet bin und auch nicht als Täter verurteilt wurde, sondern nur zwecks der Störerhaftung. Und das sind halt die üblichen, schieß mich tot, irgendwas knappe 1000 Euro oder was mit Zinsen und so weiter und so fort. Das ist also alles noch in einem Rahmen. Momentan, wie wenn ich es gleich gezahlt hätte. Das Teure aktuell sind die ganzen Gerichtskosten und vor allem auch die Anwaltskosten für Reisen nach Luxemburg und solche Geschichten. Das sind eben alles jetzt inzwischen. Und auch die Berufung kostet jetzt gleich wieder ein paar tausend Euro, wo wir erstmal zahlen mussten. Das sind jetzt eigentlich die Kosten, die größtenteils auch die Partei Gott sei Dank abdeckt. Und insofern geht es mir jetzt noch ganz gut. Danke der Nachfrage.
Das freut mich schon mal. Dankeschön für die Beantwortung.
Ja, also die Partei wird ja, sagen wir schon länger, die Probleme auf jeden Fall übernehmen. Aber es ist natürlich trotzdem unser Wunsch, dass wir da positiv rauskommen. Haben wir weitere Fragen? Irgendjemand muss jetzt was fragen, weil bei mir hat es gerade geläutet.
Dann frage ich nochmal was. Also wenn das Verfahren dann irgendwann mal abgeschlossen sein wird und hoffentlich zu unseren Gunsten, müssen wir dann noch irgendwas machen, damit dieses Telemediengesetz umgeschrieben wird oder wird es dann automatisch aufgrund dieses Präzedenzfalls dann schon gemacht?
Ich sehe schon, wenn ich das nächste Mal dich in der Telco habe, ziehe ich einen Anwalt hinzu. Wie gesagt, ich bin ja selber nur juristische Laie. Also als wir das Ganze vor 7 Jahren oder was angefangen haben, der Walli hat das ja eigentlich angeleiert, war unser Ziel, ein höchstrichterliches Urteil in Deutschland zu bekommen und dadurch natürlich auch dann die Rechtsprechung zu beeinflussen. Jetzt haben wir ein höchstrichterliches Urteil vom EuGH bekommen, was natürlich schon mal noch besser ist. Aber in Deutschland immer noch eine oder dass das immer noch die Störerhaftung letztendlich zulässt offensichtlich. Das heißt, wir müssen uns jetzt noch weiter in Deutschland durch die Instanzen kämpfen und dort schauen, ob wir auch anhand eben der Antworten des EuGH hoffentlich zum Schluss kommen, dass es eben da, ja, nicht möglich ist, europarechtskonform eigentlich jemanden zu verfolgen, der ein WLAN gewerblich betreibt, und hoffen da dann natürlich auch wieder auf ein höchstrichterliches Urteil. Wie das dann in die Rechtsprechung eingeht, hey, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und wie das dann umgesetzt werden muss und in welchem Zeitrahmen und, boah, frag mich nicht.
Ja, du sagst, dass du es weißt, aber Dankeschön schon mal, es war schon mal ein bisschen hilfreich.
Jo, super, ich denke, soweit haben wir informiert, oder will noch jemand was wissen?
Ich würde noch vorschlagen, so konkrete Rechtsfragen, wie jetzt gerade am Ende auch noch kamen, schickt sie mal irgendwie noch rüber, leite ich an einen Anwalt weiter und leite euch dann die Antworten wieder weiter, weil das ist ja schon alles interessant teilweise und ich bin da einfach in vielem kein Jurist und kann immer nur erstaunt mit großen Augen auf das Ganze starren, was da passiert.
Okay, gerne. Dann würde ich sagen, mach mal weiter.
Eine Frage noch, Kalle. Kann man das irgendwie chronologisch ganz kurz irgendwie komprimiert zusammenfassen, das Ganze? Für Leute, die es interessiert, dass man das vielleicht mal auf die Webseite stellen?
Also jetzt aus dem Kopf raus nicht hundertprozentig, ansonsten ja gerne. Auch da am besten gebündelt mit den juristischen Fragen, die gerade am Ende noch kamen, ja, eine Mail oder irgendwas an mich, dann schreibe ich das alles mal so weit zusammen, dass wir da mal was Sauberes auch veröffentlichen können. Genau, gute Idee.
Das wäre super, ja.
Ja, gerne. Das wäre super, können wir gerne machen. Jo, weitere Fragen? Dann sage ich ganz, ganz viel Danke, Kalle. Und wir rauschen hinein in die Bezirke.
Ich danke euch für die langjährige Unterstützung und ja, servus, schönen Abend noch.
Ja, danke. Wird nicht ausbleiben.
Ciao, servus.
Servus. Jo, dann hätten wir die Berichte aus den Bezirken. Wir fangen an mit Mittelfranken. Da scheint sich einiges zu tun.
Nee, die anderen sind bloß zu faul zum Eintragen. Und wir haben einen Detlef.
Dann darf der auch ganz kurz zwei Worte dazu erzählen.
Detlef sagt, dass es mal ein anderer Mittelfranke vorliest. Bitte schön, Stefan, dein Part.
Na gut, also ich lasse mich breitschlagen. Also der KV Ansbach hat Vorstandssitzung am 8.7. beim Sommerfest von uns in Nürnberg, das da auch stattfindet. Ja, dann der KV Erlangen hat einen öffentlichen Stammtisch am 25.6. In der Blauen Traube Erlangen, wie immer. Und am 1.7. haben die einen Infostand in der Nürnberger Straße vom Pik und Kloppenburg. Der KV Fürth, der will auch was tun, nämlich einen piratischen Stammtisch abhalten, was jetzt aber eigentlich schon war. Detlef, das solltest du wieder rausschmeißen. Nürnberger Land macht am 5.7. eine Vorstandssitzung in der Kupferschmiedsgasse 2 in Lauf und am 11.7. einen Stammtisch in Rot, allerdings weiß man noch nicht wo. Was? Dazu kommen kurzfristig KV Wuck. Ach nee, Quatsch. Und KV Wuck, also wir machen morgen Abend einen vorgezogenen Stammtisch in Gunsenhausen. Deswegen vorgezogen, weil wir am Tag darauf einen Infostand machen in Weißenburg am Marktplatz mit dem Boot, das ich heute geholt habe.
Super, das ist ja ein Haufen Action, das freut mich. Gehen wir weiter nach Niederbayern. Gibt es Neues aus Niederbayern? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben wir da jetzt nach wie vor am 5.7. den Kreisparteitag Landshut und sonst ist mir jetzt nichts bekannt. Da wollte mir gerade jemand was sagen.
Kannst du das mit dem Kreisparteitag Landshut nochmal wiederholen? Wann soll das sein?
Am 5.7. Oder 4.7. Nee, 4.7.
Am 4.
4.7. Gut. Schön, dass ihr auf mich aufpasst. Gut, wenn es dann nicht mehr gibt, gehen wir über nach Oberbayern. Nils.
Sag mal so, es wäre mir lieber, wenn Dorle das machen könnte, dann kann ich hier nebenbei noch was sortieren.
Oberbayern kann ich nur kurz jetzt berichten. Wir waren einige Piraten gestern im Bezirkstag, Besichtigung, beziehungsweise die Pressesprecherin hat uns circa 2 Stunden erzählt, was der Bezirkstag so alles macht und tut. Jetzt weiß ich nicht, Details. Dietmar, magst du noch ein bisschen was erzählen dazu? Also es war auf alle Fälle eine sehr informative Veranstaltung. Der Bezirkstag besteht ja aus 67 Mandatsträgern, die alle gewählt worden sind und verwaltet, wie viel waren das, Milliarden? 1,7 Milliarden habe ich gehört, was mich als Schatzmeister da auch interessiert hat, wo das ganze Geld herkommt und so weiter. Und ja, das hat die eigentlich sehr ausführlich uns alles erklärt. Jetzt weiß ich nicht, habt ihr noch Fragen dazu oder habt ihr euch selber mal schon mal die Webseite angeschaut oder damit beschäftigt, was der Bezirkstag eigentlich so macht?
Es waren 1,9 Milliarden, aber ich würde fast vorschlagen, Dolle, dass wir zu dem Thema vielleicht irgendwie eine der nächsten Landesvorstandssitzungen bemühen. Da können wir dann da Martina anladen, da wäre es ein bisschen umfangreicher.
Das ist auch eine super Idee, genau. Dann war ja letzten Freitag die erste öffentliche Vorstandssitzung vom KV BGLTS, also Berchtesgaden Traunstein, vor Ort direkt in Traunstein. Ja, da haben wir uns nett unterhalten, noch ein bisschen über die GO und was machen wir in Zukunft und wollen wir Veranstaltungen machen und so weiter und so fort. Findungsphase sozusagen, aber es waren alle ganz gut drauf. Sehr positiv gestimmt.
Und jetzt melde ich mich doch nochmal, was mir noch einfällt. Der KV München hat wieder einen Vorstand. Nur so zur Info noch.
Ja, sehr schön.
Ich wollte da noch was dazu kurz sagen. Am Samstag ist in München eine Demo gegen Abschiebung.
Ebenfalls gut.
Kannst du dazu vielleicht noch irgendwie ein paar nähere Informationen und sei es nur hier ins Pad reinschreiben? Das wäre ja durchaus auch so ein mögliches Klientel, um da mit ein paar Piraten aufzuschlagen und dann zum Beispiel nochmal Unterstützerunterschriften zu sammeln.
Ich schau mal, ob ich den Link aus den Mailinglisten, ob ich das irgendwie gebacken kriege, zu euch zu schicken.
Das wäre super. Zur Not einfach ins Pad. Auch da ist es willkommen. Gut. Weiteres aus Oberbayern? Dann gehen wir doch mal nach Oberfranken. Ich nehme an, es sind keine vorhanden, aber ich weiß was. Am Samstag, glaube ich, Samstag oder Sonntag ist Seifenkistenrennen in Selb. Und sie freuen sich über Besuch. Lass mal schauen.
Am 25. Das müsste Sonntag sein.
Richtig, am 25. um 10 Uhr. Das 5. Silber Seifenkistenrenner in der Bahnhofstraße in Selb. Sie freuen sich über Teilnahme. Warte mal, da gibt es auch einen Facebook-Link. Den kann ich mir schnell rüberkippen. Stefan, der Links jetzt auch da.
Hast du schon mal gelinkt auf eine Mailingliste? Ich wüsste jetzt nicht, wie es geht.
Nichts bekannt. Wie schaut es mit der Oberpfalz aus?
Kurze Frage noch zu dem Seifenkistenrennen. Da wollten wir Secor ansprechen, ob der da eventuell... hat es jemand getan und gab es da irgendeine Antwort von ihm?
Ich habe jetzt mal Kat und so gefragt, von denen hat leider keine Zeit. Ich könnte Seko noch mal fragen, deswegen kurz auf Twitter.
Okay, mach das ruhig. Also ich wäre sehr gern hingefahren, der sicher Riesengaudi, aber ich habe dummerweise schon einen anderen Termin. Insofern ist das schon sehr schade. Kommen wir zur Oberpfalz.
Ja, mache ich kurz für Karl stellvertretend. Ist nicht viel los, da wir fleißig Unterschriften sammeln. Wer uns dabei helfen will, ist gerne gesehen. Einfach bei Kat oder bei uns melden, wir leiten das dann auch noch weiter. Und nächsten Freitag am 30.06. ist der nächste Freihafen in Regensburg, wie immer im DNA.
Ja, danke dir, Benni. Dann hüpfen wir doch mal nach Schwaben.
Ja, wir hatten jetzt am letzten Samstag unsere physische Bezirksvorstandssitzung in Günzburg. Vorher hatten wir noch entsprechend einen Infostand gemacht. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass meine Bezirksvorstandskollegen dann auch schon morgens kommen und helfen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, was waren die Themen? Einmal geht es darum, dass im August, ich habe gerade angefangen erst zu schreiben, in Ulm, Neu-Ulm ein Kartrennen gibt der Parteien. Von unserer Seite her wird es geplant, dass daran teilgenommen wird, eben einmal von Ulm aus, die Anja Hirschel für Neu-Ulm, der dortige Kandidat Rudolf Ristel. Wir werden uns da entsprechend seitens des Bezirksverbands beteiligen, je nachdem vielleicht auch nochmal dann an das Wahlkampf-Orga-Team kommen. Wollen allerdings erstmal gucken, inwieweit Rudolf Ristel tatsächlich seine Unterschriften schafft und dann auch antritt. Ja, weiterer wichtiger Punkt war die Handlungsunfähigkeit des Kreisverbands Kaufbeuren-Ostallgäu. Hier ist mein stellvertretender Vorsitzender ausgetreten. Dadurch ist der dreiköpfige Vorstand handlungsunfähig geworden. Der Restvorstand ist vom Bezirksvorstand kommissarisch eingesetzt worden. Wir werden bis heute in der Woche einen Termin für einen außerordentlichen Kreisparteitag festlegen und dann entsprechend einladen. Ja, und nachdem wir dann doch bloß 4 Jahre, 11 Monate und 14 Tage überstanden haben und eben nicht die 5 Jahre geschafft, haben wir die Feierlichkeiten zum 5-jährigen Gründungsjubiläum, die jetzt am Monatswechsel 30.06., 1.07. hätten stattfinden sollen, abgesagt. Ich habe meine Direktkandidatur, werde ich nicht weiterverfolgen, weil mit diesem 2V so mehr oder weniger der letzte potenzielle Unterstützer jetzt auch weg ist. Ich renne also inzwischen nur noch alleine rum und ich sammle auch nur noch für die Landesliste einen Termin, den ich am Montag hätte als Direktkandidat. Werde ich ein kurzes Statement absetzen, werde mich vom Podium verabschieden und dann noch fleißig Unterschriften sammeln. Ich bin ja nebenbei auch noch Sprecher von diesem Bündnis, das da einlädt. Ja, am 22.07. hat der Kreisverband Allgäu-Bodensee einen Kreisparteitag. Da bin ich gerade dabei, die Einladung rauszuschicken. Noch irgendwann dann in Folge eben auch Kaufbeuren-Ostallgäu. Bei beiden Kreisverbänden ist es nicht auszuschließen, dass auf den Parteitagen kein neuer Vorstand gewählt wird. In Kaufbeuren ist es schlicht und einfach so, dass ich zwar von einem, der im letzten Jahr noch Beisitzer war, aus familiären Gründen gesagt hat, hätte keine Zeit mehr weiterzumachen. Er hat zwar gemeint, er würde dann das übernehmen. Aber ja, einen eh schon handlungsunfähigen dann irgendwie noch weiter vor sich hin sterben zu lassen, weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Es ist zwar nicht die schönste Art, aber auch auf diese Art wäre ich dann eines meiner vielen Vorstandsämter los. Müssen wir also mal schauen. Und in Allgäu-Bodensee hat man auch schon sowas signalisieren hören, dass es da eventuell nicht weitergeht. Es bleibt also diesbezüglich spannend in Schwaben. Ja, viel mehr Schlechtes habe ich nicht zu berichten. Gut ist leider auch nicht wirklich.
Ich danke dir, Martin. Es wäre schön, wenn es ein bisschen mehr Positives gewesen wäre, aber ihr tut Dinge. Jo, gehen wir nach Unterfranken.
Habe ich auch nichts gegen gehabt.
Haben wir Nachrichten aus Unterfranken? Offensichtlich nicht. Dann sieht von Dinge, zumindest der Benjamin, der ist fleißig am Sammeln. Dann, ja, Mandatsträger haben wir keine da, Beauftragte haben wir auch keine da. Haben wir was für Sonstiges?
Martin, willst du noch irgendwas von gestern, von dieser Wahlkampfrunde noch irgendwas?
Ja, im Prinzip hatte ich ja gestern Abend, können wir gerne noch zum Thema machen, ja schon auch kurz über Twitter-Chat was reingeschmissen. Ich hatte ja vorhin auch bei meinem eigenen Bericht etwas ausführlicher das Ganze gemacht. Und es ging, habe ich gesehen, auch irgendwie vor 4, 5 Stunden, eine Mail an uns raus, 16:50 Uhr vom Jürgen Krothoff, wo also speziell zu der Fragestellung, wollen wir einen. Wir haben sich dann geeinigt, den digitalsten Wahlkampf aller Parteien machen, weil man irgendwann festgestellt, wir haben Flyer, wir haben Visitenkarten, also ganz digital sind wir dann doch nicht. Aber der Gedanke war eben irgendwann, dass wir auf allgemeine Plakate verzichten. Ursprünglich war ja mal angedacht, die drei Bundesspitzenkandidaten mit ein oder zwei Plakaten und dann noch 3, 4, 5 Themenplakate zu machen. Also der Vorschlag gestern, der diskutiert wurde, war darauf zu verzichten und dafür einen kompletten Online-Wahlkampf zu machen. Es wurde heiß hin und her diskutiert. Ich habe dann zwischendurch auch mal erwähnt, dass man deswegen kein Geld spart, weil ja natürlich auch diese Geschichten für Online entsprechende Vorlagen gemacht werden müssen. Dass also das Geld, was man für die Plakate spart, quasi da drauf geht, dass das Budget von 180.000 Euro, das man einsammeln wollte, ja auch erst zu 2/3 eingesammelt wurde und dass da drin ja auch nicht solche Geschichten wie wir pushen Social Media Geschichten und sowas drin vorgesehen war. Es gab hinterher ein Meinungsbild zu dem üblichen Plus 1, 0 und Minus 1. Interessanterweise hat man dann die Aussage, es sollen auf jeden Fall Plakate auch zum Aufhängen zur Verfügung gestellt werden, bei plus 1, bei 0 und bei minus 1 gefunden. Von daher ist dieses weitgehend positive, überwiegend positive Meinungsbild, das hier genannt wurde, zu erklären. Ich habe mich sehr klar mit minus 1 hier positioniert und habe gesagt, klar machen wir sehr viel online, klar machen wir überwiegend online, aber wir müssen deswegen trotzdem auch Plakate im P-Shop zur Verfügung stellen. Auf diese Mail von vor 5 Stunden, sollen wir dann bitte auch bis zum 26.06., ich glaube, das ist der Sonntag, dann entsprechend ein Meinungsbild abgeben. Das ist
Kurze
einmal von den
Korrektur,
Kandidaten.
Montag.
Okay, dann ist es Montag. Also es ist einmal Meinungsbild der Kandidaten über die dortige Mailingliste abgefragt. Die Landesvorstände und auch der BUFO sind angeschrieben worden. Inwieweit alle Landesvorstände oder nur die gezahlt haben, weiß ich nicht genau. Ja, ich habe es, wie gesagt, ja gestern Abend schon in den Pad reingeschrieben, bei uns in den Twitter, das auch reingeschmissen. Ein, zwei Kommentare dazu gibt es schon. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch irgendwie jetzt was sagen wollen, Diskussionsbedarf besteht.
Ich denke wirklich auch, dass Sie auch Ihre Meinung bilden und sich daran entsprechend beteiligen. Jo. Sonst noch was zum diesem oder anderen Themen?
Ja, da kann ich vielleicht noch einen zweiten Punkt erwähnen. Wir hatten ja ursprünglich mal gesagt, die Kandidatenflyer, die jetzt ja endlich auch im P-Shop vorhanden sind, dass die Web-to-Print sein sollen. Das heißt, ich tue dort das Ganze ausfüllen. Ich lade mein Bild hoch und kriege hinterher eine PDF, die ich mir runterladen kann und dann entweder auf meinem heimischen Drucker mal 20, 30, 50 rausnudeln kann. Oder aber zu einem Drucker gehen kann, online, offline, wie auch immer. Der P-Shop hat das ja zwar jetzt soweit zur Verfügung gestellt, allerdings von den Bedingungen her doch etwas anders. Man kann dort für stolze 35 Euro 500 Flyer bestellen. Das Ganze sieht so aus, dass es ein paar Kästchen gibt, wo ich meine Daten eintragen kann. dass ich mein Bild hochladen kann. Ich kriege aber hinterher keine, ja, wie heißt es beim Drucker, Druckfahne zum nochmal kontrollieren zu sehen. Ich schicke das Ganze ab. Interessanterweise, obwohl das Ding noch gedruckt werden muss, heißt es im P-Shop, die Kandidatenflyer sind auf Lager. Es ist also keinerlei Lieferzeiten oder sowas angegeben. Ja, deswegen nicht besonders überraschend, dass da halt natürlich die Nachfrage im Moment noch nicht so groß ist. Das haben wir diskutiert, streckenweise auch kontrovers, streckenweise auch ein bisschen lauter. Es ging viel hin und her, dass man auf jeden Fall eine Fallback-Lösung braucht, wenn, wie vor 4 Jahren auch, im P-Shop das Ganze dann irgendwann vom Arbeitsaufwand her nicht mehr zu leisten ist. Es wurde gebeten, wer mit dem P-Shop Probleme hat, sich doch direkt mit Gordon in Verbindung zu setzen und auch am besten gleich Paki diesbezüglich zu kontakten. Es gab dann immer auch mal die Aussage, wer mit einem Problem noch nicht versucht hat, Gordon persönlich zu kontakten, der wird eh nicht ernst genommen mit seiner Kritik. Also wie gesagt, es war recht kontrovers. Ich fand es teilweise auch ein bisschen daneben. Auch da müssen wir sicherlich gucken, wie wir uns da insgesamt stellen wollen. Es gab irgendwann zwischendurch die Aussage, dass Sachen für die Partei nur über den P-Shop laufen dürfen. Es ist hinterher nochmal etwas relativiert worden, in dem Sinne, dass es vorher hieß, es sei beschlossen. Das war wohl nicht so. Am Ende war es dann nur noch irgendwie wünschenswert oder ähnliches. Dietmar, du pingst mir laufend rein.
Das tut mir sehr leid.
Aber ich bin auch schon fertig, wenn du mich da irgendwie mit anzählen wolltest.
Wortmeldung?
Ja, Detlef.
Folgendes, Martin, ich habe gestern Abend einen halben Herzinfarkt bekommen, als ich gehört habe, dass aus den Geldern, die da zusammengesammelt worden sind, und es sind übrigens nur keine 2/3, sondern erst 60.000 zusammengekommen, die Willensbekundungen hat es zwar viele gegeben, aber gezahlt sind erst 60.000. Das ist also quasi 1/3, das da zusammengekommen ist. Und ich habe gestern gehört, oder ich kann mich auch verhört haben, ich würde mich lieber verhört haben, ja, dass aus diesem Geld der B-Shop, um seine Sachen machen zu können, einen Vorschuss erhalten soll. Das war ja überhaupt nicht besprochen und nicht geplant. Habe ich mich da verhört?
Jein. Es ist nicht gesagt worden, dass aus diesem Geld. Es ist irgendwann mal gesagt worden, wenn der P-Shop irgendwelche neuen Sachen reinnehmen soll, die dann tatsächlich auch kurzfristig lieferbar sein sollen, dann müsste dafür ein Budget geschaffen werden. Es ist dann durchaus auch mal andiskutiert worden, ob man dann eben quasi für die Sachen, die man hinterher kauft, nochmal Geld gibt. Also ich gebe dem Geld, dass er mir hinterher Sachen verkaufen kann. Die Diskussion ging dann aber eher in die Richtung, dass man eben Sammelbestellungen macht, dass man also quasi einen Kostenvoranschlag irgendwo holt. Nach dem Motto, wenn ich 10.000 Artikel haben will, kosten sie so und so viel. Wenn ich 100.000 haben will, kosten sie so und so viel. Dann macht man ähnlich wie bei uns in Bayern eine Sammelbestellung. Dann würde es eine Vorkasse geben und dann würde vom P-Shop aus dann der Auftrag an den Lieferanten gehen. Das wird wohl dann eher Verwaltung sein. Also das von diesen 60.000, entschuldigt, irgendjemand pingt da im Hintergrund laufend, dass von diesen 60.000 dann auch noch der P-Shop was abkriegen soll, das ist weder so angesprochen worden, noch eine Geschichte, die ich in dem noch sehr moderaten Ton, den ich gestern angeschlagen habe, dann so auch akzeptieren würde. Also auch die Geschichte mit, es gibt dann doch keine Plakate, Edgy Badge, ihr habt zwar dafür bezahlt, dass es Plakate gibt, aber wir machen keine, die ihr euch im P-Shop bestellen könnt, war für mich phasenweise zwischendurch ein Punkt, wo ich mir überlegt habe, ja, wir haben bezahlt für was, dass wir was kriegen, das sollen wir jetzt nicht kriegen, dann müsste man sich eigentlich überlegen, was da mit unserem Geld zu passieren hat. So schlimm ist es glücklicherweise noch nicht, aber ich denke auch gerade in dem Punkt sollten wir uns da gucken, ob wir uns da ein klares Statement oder inwieweit ihr euch...
Ja, Martin, werden wir uns überlegen, werden wir machen. Ich gehe jetzt da jetzt einfach mal rein.
Ich hab's gemerkt.
Das ist, ja. Werden wir noch mal diskutieren, werden wir schauen, wie wir da weiter vorgehen. Wird auf jeden Fall zum guten Ende kommen, ich bin mir da sehr sicher. Jo, haben wir sonst was für Sonstiges? Das scheint nicht der Fall zu sein. Haben wir was Sonstiges? Dann schließe ich auch den informellen Teil der Vorstandssitzung. Hab mich gefreut, dass er da war, und wir hören uns in 2 Wochen wieder an der gleichen Stelle im Anschluss an den offiziellen Teil. Ich danke euch.